Noviglas Podcast History.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim Geschichtspodcast von Noviglas. Grüße alle zusammen, Stravi Bili und hey, Servus Michi.
Hallo, Servus Ralf. Gehört frei nach den Worten des großen englischen Philosophen Sir Alfred Ramsay, der 1966 England zum Weltmeistertitel geführt hat. Never change a winning team.
Das haben wir uns gedacht. Als gäbe es eine Alternative. Noviglas versucht uns wahrscheinlich seit Monaten, wenn nicht Jahren, loszuwerden. Aber sie finden halt keinen, der es bereit ist zu machen. Deswegen sind wir immer noch da. Wir alten Todel. Und ja, lang her, dass wir uns gehört haben. Wir hatten ja diesen Zweiteiler, mit dem wir ins Jahr gestartet sind. Der Full Transparency, den haben wir natürlich in einem Stück aufgenommen. Aber schön, dich mal wieder zu hören, mein Lieber.
Ja, das stimmt. Servus.
Und sehr ja. Schön. Heute haben wir uns mal wieder ein etwas anderes Thema vorgenommen, weswegen ich jetzt schon einigermaßen aufgeregt bin.
Kann diese Episode nicht anders anfangen als mit einer Begebenheit aus meiner jüngsten Vergangenheit?
Ach, bitte.
Ja, aus dem Nähkästchen. Ich war bis vor kurzem das erste Mal in meinem Leben in Frankreich, das erste Mal in Paris. Und du wirst es vielleicht wissen, man war nicht in Paris, wenn man nicht eine bestimmte Liste an Sehenswürdigkeiten abhaken kann. Also du warst nicht in Paris, wenn du den Eiffelturm nicht gesehen hast. Du warst nicht in Paris, wenn du nicht den Louvre gesehen hast, die Champs-Élysées und so weiter. Auf dieser Liste an Sehenswürdigkeiten, die man gesehen haben muss, wenn man in Frankreich oder in Paris war, zählt auch eine ja sehr große Schlossanlage, die Ach. Hierzulande immer wieder mit Schönbrunn verglichen wird.
Disneyland, oder?
Fast. Es ist das Schloss Versailles, um Gottes Willen. Das Schloss von Versailles. Das wird immer mit Schönbrunn verglichen und immer wird gesagt, ma, das ist so viel größer, so viel schöner, so viel prächtiger als Schönbrunn. Also ich muss da sagen, vom Zentrum in Paris fährst eine Stunde raus und dann steigst aus dem Bus raus und du siehst es und das Erste, was du dir denkst, ist, naja, Also, ich weiß nicht. Also so viel größer als Schönbrunn ist es mir nicht vorgekommen. Gut, aber ich muss dazu sagen, ich bin nicht mit dem Lineal dort gestanden und habe es abgemessen. Aber mein subjektiver Eindruck ist, naja, also ich weiß nicht, ob das wirklich so viel größer ist. Und schöner ist es, auch das wieder ein subjektiver Eindruck, sicher nicht. Also Schönbrunn gefällt mir um einiges besser.
Man muss auch einfach einmal anerkennen, dass keins davon mit dem Schloss Nikic mithalten kann. Das ist halt einfach so, ne?
Na, das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Nein. Na, also, Versailles hat mich irgendwie. Na gut, aber du kommst hin und das Erste, was du machst, ist, du stellst dich an einer langen Schlange an. So. Und dann stehst und stehst und stehst und es vergehen 20 Minuten und dann denkst du irgendwann, na Moment, wo stehe ich denn da eigentlich an? Also man stellt sich an, um zu wissen, wo man ansteht. Und so eine kurze, spontane Umfrage in der Nachbarschaft hat ergeben, ah, das ist die Schlange derer, die ein Online-Ticket gekauft haben, Wochen im Voraus. Oh. Und nicht so sich gedacht haben, oh, es ist Sonntagvormittag, die Leute sind in der Kirche, wird schon hinhauen, ich krieg schon ein Ticket. Also gut, raus aus dieser Schlange, linker Hand rein in die andere Schlange. Und dort stehst dann auch wieder eine Zeit lang an, weil das ist so die Tagesticket-Schlange. Mhm. Und dann stehst an, wieder, weiß nicht, 20, 30 Minuten. Und dann bekommst du die gnädige Information oder dein Stehen wird belohnt mit der gnädigen Information. Na, heute gibt's keine Tickets mehr. Gut, sehr schön, ne? Das ist also mein Versailles-Abenteuer. Aber die Dame an der Kasse war so nett, mir zu sagen, aber sie können den Garten besichtigen, da braucht man kein Ticket, der Zugang ist frei. Also bin ich raus in diesen Garten und habe mir auch gedacht, na, Schönbrunn ist schöner, weil Schönbrunn umarmt einen landschaftlich. Du schaust raus, nach hinten auf diesen Garten und du hast diesen ansteigenden Hügel mit der Gloriette oben. Und in Versailles ist es so, das ist ein abfallendes Gelände. Das heißt, du hast vor dir ein Gelände, das reicht bis zum Horizont. Aber was nutzt es dir? Du siehst bis zum Horizont ödeste französische flache Gegend.
Ja, du musst, du, Geheimtipp, du musst runtergehen und dann wieder zurück raufschauen, damit schon passen.
Das ist, naja, runtergehen spielt auch noch eine Rolle. Jetzt, also, der Blick von oben ist jetzt, ist okay, ja, aber irgendwie, es war kein schönes Wetter, es war kalt, also nicht so die erfreuliche, und die Vegetation ist noch dazu tot im Februar. Also, man geht den Berg ab oder diesen Hügel hinunter und man hält sich rechter Hand. Und rechter Hand kommst du an einem gewissen Punkt, an einem anderen Schloss vorbei, an einem Lustschloss. Und dieses Lustschloss wirkt im Vergleich zu Versailles wie die Gartenhütten. Wirklich, so der Schuppen, wo es das Gartengerät abstößt von Versailles. Also sowas Winziges und Erbärmliches. Und dann stehst du davor und denkst, naja, willst rein, geht nicht, weil es ist gerade Mittagspause. Das heißt, du hast die Möglichkeit, wieder eine Stunde zu warten, bis sie aufmachen und dann brauchst du auch wieder ein Ticket. Also haben wir gesagt, nein, wirklich nicht. Und das Schloss, vor dem ich gestanden bin, ist tatsächlich jenes, in dem am 4. Juni 1920 der damalige ungarische Minister für Wohlfahrt, das war Ágost Bernhard, und Adolf Brescher-Lazar, das war Botschafter, den Frieden von Trianon unterzeichnet haben. Das heißt, ich bin gestanden vor der Anlage Grand Trianon, wobei dieses...
Grand ist übertrieben, ha?
Grand ist natürlich... Das, naja, vielleicht ist es von innen schöner, aber von außen wirkt es wirklich, also das Schloss Nikitsch macht außen mehr her als dieses Trianon. Also das war keine sonderlich erfreuliche Erfahrung, das von außen zu sehen. Da muss man sich ja fast schon gedemütigt fühlen, dass man sagt, na, da ist erstens einmal Ungarn seines Anspruchs beraubt worden und da ist das Burgenland mehr oder weniger geboren worden. Naja, ja. In diesem Schuppen. In diesem Gartenschuppen. Aber gut, das war so der eine Zufall.
Also im Englisch würde man sagen, it puts you in your place.
Ja, das stimmt so ein bisschen. Ja,
ja, da ist das Burgenland geboren worden. Naja, so relevant sind wir.
Ja. Um das nicht auszureizen, das Thema des heutigen Podcasts wird sich tatsächlich um Trianon und um die Nachwehen von Trianon handeln. Und es ist aber interessanterweise noch durch einen zweiten Fun Fact verknüpft, also meine Geschichte mit dieser heutigen Podcast-Episode, denn, und das konntest du nicht wissen, nachdem ich 2 Tage oder so aus Frankreich wieder zurück war, hast du mich angerufen, hey, was machen wir eigentlich bei der nächsten Episode? Machen wir was über Trianon? Na bitte, was für Zufälle. Also Zufall Nummer 1, ich habe kein Ticket bekommen für das Schloss, weil wenn ich das bekommen hätte, weil am Nachmittag war dann auch noch der Louvre am Plan, den hätte man nicht nehmen lassen, hätte ich Trianon nicht gesehen. Und der zweite Zufall, du rufst mir ein paar Tage später an und fragst, hey, machen wir was über Trianon? Ja? Also das ist meine Geschichte zu dieser heutigen Podcast-Episode. Und ich habe schon gesagt, also am 4. Juni 1920 ist der Frieden von Trianon unterzeichnet worden in dieser Gartenlaube. Und was ist das eigentlich? Was ist dieser Frieden von Trianon? Im Grunde ist es ein Vertrag, der ja einerseits diese Feindseligkeiten, Stichwort Erster Weltkrieg, beenden sollte und andererseits grob die Grenzen des, ja, man muss es eigentlich sagen, des modernen Ungarn definieren hätte sollen. Und interessanterweise ist diese Vertragsunterzeichnung bis heute in Ungarn fast omnipräsent. Wenn man durch Ungarn durchfährt, sieht man das wirklich, wirklich sehr oft. Erstens die Umrisse auf die Autos geklebt oder irgendwo hingesprayt, aber vor allen Dingen dieses Nem Soha, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Soha.
Ja. Soha.
Nur nein, niemals. Nem Soha.
Nein, niemals.
Genau.
Also das sieht man überall und es ist interessant, dass also die Rezeption von dieser Vertragsunterzeichnung, dieses Vertrags von Trianon in Ungarn auch heute noch irgendwie sehr stark mit einer nationalistischen Brille diskutiert wird. Mhm. Es ist nach 1989, also nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, zunehmend so ins Visier der Geschichtswissenschaften geraten. Aber selbst in den Geschichtswissenschaften hat man wirklich oft den Eindruck, dass, wie soll ich sagen, dieser Lokalpatriotismus oder diese nationalistische Haltung durchschimmert.
Ja.
Und ich meine, es gibt ich weiß nicht, ob du schon mal dort warst oder ob du von dem mal gehört hast, es gibt ja auch ein eigenes Trianon-Museum.
Ach so, ne?
Das ist, da weiß ich auch nicht, wie man diesen Ort ausspricht, Varpolotto oder so. Mhm. Ist so ziemlich auf halbem Weg zwischen Nikic und Budapest.
Sollte man finden.
Mhm. So, das sollte man irgendwie finden mit dieser Angabe. Ich meine, ich habe es nicht besucht, ich kenne aber einige Rezensionen dazu, einige seriöse Rezensionen, die meinen, das ist, da wird sehr mit Emotionalität gespielt und geschichtswissenschaftliche Erkenntnisse werden ja stiefmütterlich behandelt, würde ich mal sagen. Das entspricht ja eigentlich auch diesem öffentlichen Diskurs, den man in Ungarn immer wieder wahrnehmen kann zu diesem Thema. Es gibt da auch interessanterweise, also dieses Museum ist 2004 eröffnet worden und 3 Jahre später ist dann auch eine Umfrage gemacht worden, mhm, in Ungarn, wo 80% der befragten Ungarinnen und Ungarn angegeben haben, dass dieser Friedensvertrag von Trianon das größte historische Unrecht der Ungarn im 20. Jahrhundert ist. Also, das ist schon, damit lässt sich natürlich auch gut, wie soll ich sagen, Politik machen. Also auch Viktor Orban hat das nicht nur bei einer Gelegenheit immer wieder als die größte Tragödie Ungarns im 20. Jahrhundert bezeichnet. Und damit, mit dieser Emotionalität, die damit einhergeht und diesem, ja, Opferstatus, lässt sich scheinbar wirklich gut Politik machen.
Leider ja gerade vergleichbar mit dem, was auch Putin immer sagt über 1991, ne, der Fall der Sowjetunion.
Die größte geopolitische Katastrophe.
Genau die gleiche Erzählung, so, ne, diese nationale Opferrolle als, ja, Vehikel nationalistischer Politik.
Also so dieses nationale Opfertum wird halt extrem befeuert und damit lässt sich gut Politik machen. Ja. Ungarn hat ja eine große Kontinuität, was so diese Opfergeschichte, dieses nationale Opfertum betrifft. Also das fängt 1526 an mit der Niederlage bei Mohács oder 1848, 49 ist auch so eine klassische Geschichte. 56, das haben wir ja auch schon besprochen, 1956, diese Niederschlagung der Revolution von außen. Immer ist es so, jemand kommt von außen nach Ungarn und unterdrückt Ungarn, mehr oder weniger. Das ist so dieses nationale, die nationale Erzählung, die man sich so zurechtgelegt hat. Natürlich ist Trianon aus der ungarischen Perspektive, wie soll ich sagen, natürlich ein Großereignis gewesen. Aber wenn man die Perspektive umdreht und sich ansieht, die Perspektive der Entente, die er eben da auch unterzeichnet hat, dann ist das vollkommen irrelevant. Also Ungarn, ich meine, nicht vollkommen irrelevant, das ist ein bisschen zu
überzeichnet. Aber im Vergleich zu Versailles mit Deutschland natürlich überhaupt natürlich keine Priorität. Klar, auch Sacha Ramon war ja schon, also für Österreich, war ja schon ein Afterthought quasi, ne? Also Versailles war das große Thema.
Genau, richtig. Also es ist einerseits, gut, vielleicht auch getrieben durch Frankreich, Stichwort Clemenceau, war der Fokus der, dass man zunächst einmal Deutschland abstraft und auch so klein hält, dass es für Frankreich keine Gefahr mehr darstellt oder generell für die europäische Friedensordnung keine Gefahr mehr darstellt. Und überhaupt ist diese künftige europäische Friedensordnung im Fokus gestanden. Und ob da jetzt Ungarn, wie soll ich sagen, das Ganze missfällt oder nicht, das war eine Randnotiz der Entente. Also das war nicht im Fokus. Da gibt es vielleicht auch noch einen ganz interessanten Gedanken dazu. Als diese Habsburger Monarchie zerfallen ist, haben sich ja in den Hauptstädten oder in den künftigen Hauptstädten, was nicht, Wien, Prag, anfangs auch Budapest, ja, neue Staaten proklamiert. Und die haben sich abgesagt oder losgelöst von der Monarchie. Ja, ist plötzlich eine Republik. Aber in Ungarn ist es dann, gut, in Ungarn ist das relativ schnell zerfallen. Die Kommunisten haben übernommen, haben auch schon besprochen, bei Jakun und so weiter. Aber danach, unter Miklós Horthy, ist ja die Monarchie wieder zurückgekommen.
Ohne König zwar, aber ja.
Ohne König zwar, aber immerhin mit Horthy als Verweser. Und ja. Du hast trotzdem dann eine andere Ausgangssituation auch in der Perspektive, nicht? Also Ungarn sieht sich dann somit nicht als neu entstandener Staat, sondern sozusagen als Restmasse eines Königreichs, das jetzt extrem beschnitten wird an allen Ecken und Enden. Und
Ungarn, ja, das macht einen Unterschied. Ja.
Zwei, zwei Drittel des proklamierten Gebiets verloren, ja, unter anderem das Burgenland. Aber eben nicht nur das Burgenland. In Ungarn hat es an so vielen Ecken und Enden gebrannt. Und was 1920 in der ungarischen Öffentlichkeit vor allen Dingen im Fokus gestanden ist, beziehungsweise eigentlich muss man sogar noch früher sagen, 1919, war ja dann der Konflikt mit Rumänien. Und ich sage deswegen 1919, weil es ja einen Krieg gegeben hat, den ungarisch-rumänischen Krieg 1919, den Rumänien gewonnen hat. Und das muss man sich auch vorstellen.
Ja, die sind nach Budapest marschiert, bitte.
Genau, nach Budapest und sogar nicht so weit weg von hier in Győr einmarschiert sind die Rumänen. Und ja, also und wie gesagt, also 1920 hat diese Siebenbürgen-Frage vor allen Dingen in Ungarn immer wieder die Gemüter hochkochen lassen. Und wie es der Zufall möchte, lieber Ralf, warst du vor kurzem in Siebenbürgen? Was gibt es aus Siebenbürgen zu berichten im Zusammenhang mit Trianon?
Wir reden ja in dem Podcast verständlicherweise oft, wenn nicht immer, über das Burgenland. Und ein Faktor, der das Burgenland ja dann doch auszeichnet, gerade so im heutigen Österreich, wo Österreich ja doch jetzt ja mit einigen wenigen Ausnahmen ein relativ deutsch geprägter Staat war seit seiner Staatsgründung, eben auch 1918, 19, ist das Burgenland ja da deutlich anders, ist ein deutlich multikulturellerer Raum. Und was daran interessant ist, ist, dass ja das Burgenland da eigentlich nur in Österreich eine Ausnahme ist. Im alten ungarischen Königreich ist das ja fast die Norm gewesen. Und in diesem Gesamtgebiet, von dem dann ja diese 66-67% eben weggekommen sind, ne, da musst du dir vorstellen, da haben knapp die Hälfte Ungarisch als Muttersprache gesprochen. Also das ist ja ein extrem diverses Gebiet gewesen, vor allem natürlich an seinen Rändern. Ne. Da sind wir beim Burgenland, da sind wir jetzt aber auch beim von dir angesprochenen Siebenbürgen eigentlich einmal quer durch das ungarische Kernland durch, so auf der anderen Seite. Und auch dort ist es genau die gleiche Geschichte. Ne? Und tja, wie es der Zufall so will, wie du sagst, war ich eben gerade da und haben mir gedacht, ja, wir könnten nochmal ein bisschen über diesen multikulturellen Raum in Siebenbürgen reden und mit dem Aufhänger Trianon uns halt auch ein bisschen anschauen, okay, welche Ähnlichkeiten zum Burgenland gibt es da denn unter Umständen, ne? Also ich war schon öfter in Siebenbürgen, jetzt war ich die letzten 3 Wochen fast in Sibiu, zu Deutsch Hermannstadt, zu Ungarisch Nordseben. Und Sibiu ist traditionell zwar, gilt nicht unbedingt als Hauptstadt Siebenbürgens, aber gilt auf jeden Fall als Hauptstadt des sächsischen, also deutsch geprägten Siebenbürgens. Da sehen wir schon, es ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit dort. Und prinzipiell muss man sich da anschauen, dass es da schon immer unterschiedlichste Schichten gegeben hat an Bevölkerung. Ne? Also wir sind da in einem sehr alten Teil Ungarns eigentlich. Also du musst dir ja vorstellen, als die Ungarn da ins Karpatenbecken und dann in die Pannonische Tiefebene gezogen sind im 9. Jahrhundert, die sind ja aus dem Osten gekommen. Ne? Das heißt, die sind durch Siebenbürgen durch, haben sich dann ein bisschen weiter westlich dann gemütlich gemacht. Aber in Siebenbürgen gab es dann ja auch schon eine Art von ungarischer Herrschaft, auch wenn das nicht vereint war. Das war unter den sogenannten Djulas. Also so, ja, Stammesführer de facto, ne? Und aber auch in der Zeit schon, ne? Es gab dort eben wahrscheinlich irgendeine Form von Proto-Rumänisch-Sprecher auch schon, irgendwelche Daker, wie auch immer. Und vor allem haben wir eben jetzt neben diesen zwei Gruppen und dann im Hochmittelalter noch einige mehr, kommen dann eben die Deutschen dazu. Darüber haben wir auch schon geredet, als wir über die deutsche Ostsiedlung beim slawischen Österreich geredet haben, ne? Und dazu ja auch noch die Roma und Romnia. Also da haben wir wirklich eigentlich ein Gebilde, was überraschend dem ähnelt, was es im Burgenland gibt, minus den Rumänen, ne? Weil im Burgenland in Westungarn hatten wir auch ja die Kroaten einerseits, dann die Ungarn, die Deutschen, die Roma, also auch ja relativ viel Überlappung, einfach weil das halt so war an den Rändern dieses ungarischen Großreichs. Warum ich dort war? In Hermannstadt, und jetzt darf ich, ich habe die offizielle Erlaubnis, ein bisschen Werbung zu machen. Ich bin dafür in mein neues Buchprojekt unterwegs. Das nennt sich Unterwegs zwischen Grenzen mit dem schönen Untertitel Europas Minderheiten im Schwitzkasten der Nationen. Und es wird ein Reisebuch an die Grenzen und Grenzräume Europas und ja, an Orte, an denen auch verschiedene ethnische nationale Minderheiten leben.
Und deswegen war ich jetzt eben auch dort. Und für alle, die das jetzt hören, übrigens vom 27. März an läuft da auch ein Crowdfunding, wo man das Buch unterstützen kann. Da gibt es einen Link in den Shownotes. Da würde ich mich natürlich freuen. Ja, und dir, lieber Michael, würde ich jetzt gern eine kurze, hoffentlich prägnante Geschichte dieses multikulturellen Raums Siebenbürgens mal präsentieren. Vor allem von der Sicht dieser deutschen Migration dorthin, die ja doch einigermaßen ungewöhnlich ist, wo man mal merkt, im weitesten Sinne so wie Migration eigentlich Europa zu dem oder so geprägt hat, ne, Europa zu dem gemacht hat, wie wir es heute wahrnehmen und dann eigentlich all diese Komplikationen natürlich dann auch erklärt, die wir bei einem Friedensschluss wie Trianon dann 800 Jahre später in dem Fall mehr oder weniger sehen. Ne? Warst du schon mal in Siebenbürgen?
Nein, war ich nicht. Ich war mal in Rumänien, in Bukarest, auf einer Konferenz, aber noch nie in Siebenbürgen.
Das ist eine ziemlich interessante Sache. Also ist auch echt eine Reiseempfehlung meinerseits, wenn man da hingeht und vor allem, wenn man dort in Hermannstadt jetzt mit Deutschsprachigen redet. Also man muss sich vorstellen, heute sind das ungefähr 1% der Bevölkerung. Vor 100 Jahren waren es quasi 100%, also auch da eine radikale Veränderung. Dann fühlt man sich da sehr schnell wie an einem sehr deutschen Ort. Ne? Also es gibt zwar nirgends deutsche Straßenschilder oder sowas, aber trotzdem hat jede Straße, jede Gasse, jeder Platz hat halt einen deutschen Namen und man benutzt den auch ganz selbstverständlich dann so. So dass ich auch heute immer noch die rumänischen Namen dieser großen Straßen teilweise einfach nicht kenne, was halt einigermaßen absurd ist. Und das Ganze geht natürlich darauf zurück, dass diese Stadt, und das macht diesen Raum so interessant, eben eine Gründung von deutschen Siedlern und Siedlerinnen war. Was diese Gruppe so interessant macht, neben der Tatsache, dass kaum noch jemand von ihnen heute in Siebenbürgen ist, aber gut, dazu kommen wir noch, ist, dass wir da über die älteste deutschsprachige Gruppe in Osteuropa reden. Weil wir reden hier jetzt über Mitte des 12. Jahrhunderts. Ne? Da ist der ungarische König damals auf die Idee gekommen, da war die Welt noch eine ziemlich andere, dass doch fremde Leute eigentlich eine gute Sache sind, weil ja, wenn es jemanden gibt, der den Boden bestellt und ein bisschen Steuern zahlt, dann kann man dankbar sein. Und so wurde damals ja dann ganz gezielt eben für dieses Land Siebenbürgen, was also auch damals schon ein bisschen am Rand des jetzt inzwischen vereinigten ungarischen Königreichs war, hat man halt Leute gebraucht, die dort ein bisschen aufräumen, die da ein bisschen roden und wohnen und vor allem Ackerbaufläche eben aufbauen. Und so hat man dann sich an Leute im heutigen Deutschland gewendet, ob die nicht da sich umschauen könnten, ne? Und da haben wir jetzt einige Parallelitäten, die sich auch 400-500 Jahre später noch ziemlich ähnlich gestaltet haben. Also es ist genau der gleiche Ablauf, der es dann auch, ich denke zurück an unsere Folge der Ansiedlung der Burgenlandkroaten im Burgenland, ne? Genau der gleiche Ablauf. Es hat auch wieder diese sogenannten Lokatoren gegeben. Also Leute, die sich bereit erklärt haben, dagegen Bezahlung oder Belohnung, sich an Leuten umzuschauen, die bereit waren umzusiedeln. Und so hat man das dann gemacht und konkret eben 1147 ist das erste Mal jetzt belegt, dass da die erste Gruppe von den Leuten da hingekommen ist. Ne? Und das ist ja dann schon mal einigermaßen interessant, weil dann haben wir da ab dem 12. Jahrhundert schon in dem Raum jetzt mal mindestens zwei große Gruppen, wenn nicht sogar drei, weil wir haben dort zu dem Zeitpunkt einen ziemlich kleinen noch ungarischen Adel, das waren ja die sich jetzt da irgendwie Siedler gewünscht haben. Dann haben wir diese Neuankömmlinge aus dem fernen Westen, also das war heutiges Westdeutschland, Richtung Luxemburg, also wirklich eine relativ weit entfernte Gegend. Und dann haben wir noch die Segler, so ein ja eigentlich ungarischstämmiges Bauern- und Hirtenvolk, wenn man ein bisschen bessern will, die da noch ein bisschen weiter östlich in Siebenbürgen gewohnt haben. Und die haben sich dort jetzt irgendwie die Sache so langsam aufgeteilt und diesen Raum dann die nächsten Jahrhunderte auch sehr aktiv untereinander so gestaltet, ne?
Ja, aber was die Parallelitäten angeht zu den Burgenlandkroaten, vielleicht nur so viel, also ich glaube, die politischen Umstände waren dann ein bisschen andere auf dem Balkan, ja. Es ja doch eine Bedrohungslage gab, die es in dem Fall, glaube ich, nicht gab.
Nein, noch nicht.
Sind diese neuen Siedler dann auch mit Privilegien gelockt worden, wie das ja auch bei den Burgenlandkroaten der Fall war, dass man sagt, du brauchst auf eine bestimmte Anzahl von Jahren keine Abgaben zahlen oder du bekommst sonstige Vergünstigungen? Oder wie hat man diese Personen dann dorthin gelockt?
Also es war genau das, wie es ja, das gab es ja auch im Burgenland, ne? Das gab es eigentlich immer, wenn es diese koordinierten, mehr oder weniger koordinierten Siedlungsbewegungen gegeben hat. Da wurde dann schon mit Sonderrechten auch hantiert. Im Fall der Siebenbürger Sachsen waren die sogar relativ einheitlich. ganz am Anfang haben wir das noch nicht kodifiziert, es ist uns zumindest nicht erhalten, aber wir haben vom 13. Jahrhundert, also eigentlich dann ja knapp 80 Jahre später, haben wir dann von einem nachfolgenden ungarischen König eine schriftliche Kodifizierung der Rechte. Und das waren schon einige der Klassiker, die man so hat, aber schon relativ weitgehend. Also die deutschen Siedlerinnen konnten da frei über die Gewässer und Wälder verfügen in ihren Gebieten, was ja sonst so bei den klassischen Gutsherren gar nicht der Fall war, gerade bei Wäldern. Ne? Sie haben Zollfreiheit genossen auf ihrem Weg auch in Richtung Kernungarn und weiter drüber hinweg. Also sächsische Händler haben da eben keinen Zoll zahlen müssen. Und ganz wichtig, sie haben eine eigene Gerichtsbarkeit gehabt und das hat sie noch ganz lange ausgezeichnet. Also der ungarische König hat für interne Angelegenheiten der sächsischen Community dort keine Gerichtsbarkeit. Die haben das sich untereinander ausmachen dürfen. Also das waren schon einige ziemliche, ja, das war schon ein recht guter Deal so. Das kann man schon sagen. In vielen Fällen eigentlich noch besser als dann im Burgenland später, weil sowas wie die eigene Gerichtsbarkeit, soweit ich weiß, gab es im Burgenland dann nicht im 16. Jahrhundert. Aber klar, und dann je nach Gegend war es auch dort so, wie es im Burgenland ja auch war, dass dann oft 7 Jahre, 10 Jahre, je nachdem auch noch Steuerfreiheit gewährt wurde. Das ist oft damit zusammenhängend, wie scheiße das Land war. Also wenn das Land wirklich komplett bewaldet war und man einfach alles komplett frisch roden hat müssen, dann war diese Zeit meistens länger. Wenn das Land eh schon bewirtschaftbar war, dann war diese Zeit meistens kürzer. So, ne? Das heißt, wenn man jetzt sich das anschaut, ne, die Leute, die dort hingekommen sind und auch die Leute, die schon dort waren, das war ja ein extrem diverser Haufen auch. Ne? Die waren keineswegs jetzt irgendwie eine einheitliche Gruppe, anfangs zumindest. Ne? Man kann davon ausgehen, die haben weder die gleiche Dialektart des Deutschen gesprochen. Einige von denen haben ziemlich sicher nicht mal Deutsch geredet. Also da waren wahrscheinlich ein paar Wallonischsprecher sogar dabei und Flamen und so. Das heißt, es war ein wirklich sehr bunter Haufen und erst mit der Zeit werden die dann so von außen eigentlich, von der ungarischen adligen Schicht dort vor allem, eben irgendwann als Sachsen bezeichnet, was einfach nur so ein fauler Überbegriff war, weil damals Saxones im Lateinischen, das war einfach so ein Begriff, den man im ungarischen Königreich für Deutsche allgemein verwendet hat, so wie man später irgendwie alle deutschen Schwaben genannt hat oder in anderen Gebieten, so zum Beispiel bei den Kreuzzügen, sind alle Deutschen in Jerusalem Franken genannt worden. Ne? Also, das war halt einfach so, ne? Ja, und das sind eben diese Sachsen, die jetzt langsam dann vielleicht zu einer Gruppe werden, aber vor allem noch zu einer ziemlichen Macht dort, ne? Anfangs, du hast jetzt gesagt, war die Lage ein bisschen anders, da war jetzt keine direkte Bedrohung, ne? Die ist dann schnell kommen, da sind dann die Mongolen mal durchgezogen. Das wird ja oft vergessen in der europäischen Geschichte, wie weit da die Mongolen tatsächlich gekommen sind. Also die haben Siebenbürgen verwüstet im 13. Jahrhundert. Aber gut. Aber natürlich, und das ist jetzt eine Gemeinsamkeit mit der Ansiedlung der Burgenland-Kroaten, ist es ja auch so, dass Siebenbürgen von der osmanischen Expansion dann später keineswegs verschont geblieben ist. Und da haben wir ja auch schon mal ein bisschen drüber geredet, ne? Als wir in unserem Dreiteiler uns die osmanische, die Habsburger und die ungarische Sicht auf diese Dinge angeschaut haben. Eigentlich war es sogar ein Vierteiler, ne? Dann noch die Ansiedlung.
Ein Vierteiler,
ja. Eine Tetralogie, Blödsinn, natürlich. Ja, Quadrologie in deinen Worten. Und da haben wir ja auch schon gesehen, dass ja mit diesen, mit der Schlacht von Mohacs, die du vorher schon erwähnt hast, Ungarn ja nicht komplett vom Osmanischen Reich eingenommen wurde, sondern dreigeteilt wurde. Ne? Und wir haben damals eigentlich einerseits über das ungarische Gebiet geredet, das dann unter osmanische Kontrolle geraten ist. Wir haben andererseits über das Habsburger Gebiet um Pressburg herum geredet und eben auch das Burgenland, das eben irgendwie nicht im osmanischen Einflussbereich war. Aber da war eben dieser dritte Teil und das war eigentlich dieses gesamte Gebiet Siebenbürgen, was ein ungarisch dominiertes Gebiet war, politisch gesehen, durch den Adel. Da sind ja einige bekannte Namen, ne? die Sapolja und einige andere, also ja, große bekannte ungarische Adlige auch. Und die sind ja dann in so einem Vasallenstatus unter dem Osmanischen Reich zwar gewesen, aber blieben halt intern selbstständig. Und das ist jetzt die Zeit, wo wir wirklich sehen, dass dort wirklich so eine ja mehr oder weniger institutionalisierte Multikulturalität entsteht, weil jetzt politisch anfangen die drei Gruppen, die dort dominant waren, eben die erwähnten ungarischen Adligen, die Deutschen und diese Segler, sich untereinander eigentlich alles auszumachen. Also in diesem Vasallenstaat entsteht dann etwas, das nennt sich die Nationsuniversität. Und das war im Prinzip einfach so ein unregelmäßiges Treffen, wo halt diese drei Gruppen Leute hingeschickt haben Und die haben sich dann das untereinander eigentlich alles ausgeredet. Da konnte man halt relativ viel entscheiden. Ne? Und da sehen wir jetzt dann wirklich etwas, was sich die nächsten Jahrhunderte eigentlich nur verfestigen würde, dass wir da eben eine sehr starke Zuspitzung auf diese drei Gruppen sehen, dieses Land zu aufteilen, aber dadurch eben auch dazu beitragen, dass es heute noch so ein bunt gemischter Haufen eigentlich ist. Ne? Also wir haben immer noch Gebiete, wo damals die Segler gelebt haben oder auch heute noch Segler leben, wo du dann mitten in Rumänien aufgrund dieser alten Strukturen, also wirklich 300 Kilometer von der ungarischen Grenze weg, plötzlich Ungarisch hörst. Also es ist wirklich, oder gut, nagel mir nicht fest, ob es wirklich so viele Kilometer sind, aber wirklich weit weg, so nördlich von Kronstadt, Brasov, hört man plötzlich Ungarisch. Ne? Kann man auf der Karte einmal anschauen, ist echt irre. Ja, und da haben wir dann wirklich einige Ähnlichkeiten eben in der Zeit der osmanischen Invasionen, dass ja wie auch Kroatien, wie aber auch Österreich selber, wie auch das Burgenland, ist auch Siebenbürgen dann Opfer geworden von vor allem diesen Läufern und Brennern, den Akinci, von denen wir öfter schon geredet haben. Ne? Und dort gibt es auch immer noch, also auch deswegen eine Reiseempfehlung, stehen da immer noch die Kirchenburgen rum. Ne? Die haben dann in Massen in den Dörfern ihre Kirchen zu Festungen umgebaut, um irgendwie ein bisschen Schutz da aufzubauen gegen diese Läufer und Brenner. Und das ist wirklich imposant. Also davon gibt es heute, glaube ich, noch 160 oder so, die da in ganz Siebenbürgen rumstehen. In den kleinsten Dörfern teilweise hast du dann Kirchen mit teilweise 2-3 Wehrpalisaden drumherum und Schießscharten in den Kirchtürmen. Also wirklich kompletter Irrsinn. Und das so hat man dann eben da versucht, sich auch irgendwie ja durchzumogeln. Und das hat auch irgendwie geklappt. So in die komplette Abhängigkeit des Osmanischen Reichs ist man dann trotzdem nicht gekommen. Zumindest politisch, ne?
So gut, Ralf, jetzt haben wir aber noch in der Auseinandersetzung mit den Osmanen, schauen wir, dass wir ein bisschen in der Zeit voranschreiten, 17., 18., 19. Jahrhundert. Was hat sich da zugetragen in Siebenbürgen?
Na, ich meine, du kannst dir vorstellen, und das haben wir schon öfter gehört, mit dem 17. Jahrhundert, vor allem auch mit dem 18., ne, also da wird die Lage für diese jedoch in vielerlei Hinsicht sehr altmodischen Länder, also eben diese Sonderrechte, diese Nationsuniversität, all diese, ja, sehr dezentralen Strukturen, das wird immer schwieriger. Ne? Also wir haben 1683 die Niederlage des Osmanischen Heers vor Wien und damit ist ja dann Ungarn jetzt nach und nach in Kontrolle der Habsburger übergegangen und damit auch ganz Siebenbürgen mit der Zeit. Das hat jetzt das erste Mal da ja Versuche gebracht, das Ganze auch zu zentralisieren. Später wird dann Siebenbürgen deutlich stärker in Richtung Budapest eben auch ausgerichtet und da integriert, vor allem ab 1867, ne, da haben wir den Ausgleich. Und da sehen wir dann in Siebenbürgen eigentlich genau die gleichen Dinge, die wir in Burgenland auch gesehen haben. Ne? Also jetzt in den 1870er, 80er, vor allem 90er Jahren wird sehr stark versucht, mit dieser Madjarisierungspolitik da reinzugehen und eben diese ungarische Nationsidee da auch über alle anderen Bevölkerungsschichten im ungarischen Königreich drüber zu stülpen. Das hat im Burgenland mittelmäßig funktioniert, das hat auch in Siebenbürgen mittelmäßig funktioniert.
Aber das Mittel der Wahl in Siebenbürgen war auch die Schulpolitik, das war der Hebel, den man angesetzt hat?
Ein bisschen unterschiedlich. Die Siebenbürger Sachsen tatsächlich, die hatten immer noch die Möglichkeit, vor allem durch die Kirche, dem Ganzen zu entgehen. Also da ist der ungarische Staat nicht so direkt rankommen, weil die Siebenbürger Sachsen seit dem 16. Jahrhundert eigentlich durch die Bank evangelisch waren, lutherisch und auch heute noch sind. Und da war der Zugriff tatsächlich gar nicht so einfach. Das waren relativ starke Strukturen. Das heißt, das nicht, es war eher der politische Ding, ne, dass man halt natürlich mit einem sich modernisierenden Staat, ist ja auch das ganze Staatswesen, das ganze Beamtentum und so weiter und so fort entstanden. Und da sind Aufstiegschancen halt immer stärker dran gekoppelt gewesen, dass man halt nicht nur gut, sondern eigentlich fast muttersprachlich Ungarisch kann und sich halt auch dann mit dieser Nation irgendwo identifiziert. Ne? Also das waren dann so die Wege. Natürlich auch das Heer, beziehungsweise dann später die Honved, also der ungarische Teil des Heers. Über diese Institutionen ist das dann vor allem gelaufen. So kann man sich das vorstellen. Ne? Aber trotzdem, ne, also wenn wir jetzt uns wieder Trianon annähern, ne, jetzt wieder uns ins Jahr 1920 so langsam begeben, dann sehen wir eigentlich immer noch eine Situation, wo dort in Siebenbürgen diese alten Strukturen zwar nicht mehr funktioniert haben so richtig, aber die Gruppen eigentlich immer noch ziemlich stark getrennt waren. Also wir haben da immer noch diese sächsische Community, die in sich sehr stark geschlossen war, wo es auch eigentlich kaum zu dem Zeitpunkt noch Mischehen oder sowas gegeben hat mit Ungarn, geschweige denn mit Rumänen, die jetzt doch immer häufiger auch in Siebenbürgen gelebt haben. Und wir haben noch immer die Situation, dass 1920 Städte wie Hermannstadt eigentlich fast komplett sächsisch bewohnt waren und von den Dörfern ganz zu schweigen. Ne? Also da war das eine Dorf halt, war halt dann deutsch, das nächste war vielleicht ungarisch. Ne? Und wieder das nächste, da haben vielleicht Roma und Romnia gelebt und zunehmend eben auch Rumänen. Also schon immer noch ziemlich abgeschlossen. Ja, und was sich dann politisch tut, ist wirklich genau das Spiegelbild zu dem, was wir im Burgenland immer wieder gesehen haben. Ne? Wir haben jetzt diesen Prozess von Trianon und auch Siebenbürgen wird jetzt ja von Ungarn abgetrennt. Deutlich früher tatsächlich schon. Ne? Also es war ja in Transsilvanien, Siebenbürgen, nicht notwendig, irgendwie mit der Gendarmerie dann 1921 einzumarschieren, wie man es in Österreich gemacht hat. Sondern du hast es schon angesprochen, ne? Das rumänische Heer ist da schon direkt nach dem Ersten Weltkrieg durchgezogen. Ne? Also Rumänien hat im Dezember 1918 sich schon mit Siebenbürgen quasi vereinigt, beziehungsweise hat sich einverleibt und hat das geclaimed und dann auch militärisch besetzt und dann noch weit drüber hinaus. Ne? Ich meine, man ist ja dann 1919 eben bis nach Győr, wie du gesagt hast, marschiert.
Genau, aber nicht nur gegen Ungarn, sondern das ist in verschiedenen Richtungen expandiert, Rumänien. Also ich glaube, Rumänien hat ja nach dem Ersten Weltkrieg sein Staatsgebiet mehr als verdoppelt. Also von knapp über 7 Millionen auf 18 Millionen ist schon sehr heftig. Und man hat auch Gebiete sich einverleibt, wobei das finde ich schon sehr schade, dass es diese Nomenklatur nicht mehr gibt. Bessarabien.
Ja, Bessarabien, ja. Das wird, also im Rumänischen gibt es das nach wie vor. Also in nationalistisch-rumänischen Kreisen wird über Bessarabia, wie es dann heißt, glaube ich, immer noch gesprochen. Man sieht auch Graffitis davon, in Siebenbürgen weniger, aber in Bukarest zum Beispiel, dass eben Bessarabien geclaimed wird quasi für Rumänien. Und der Unterschied zwischen Bessarabien und Moldau, was ja mehr oder weniger der gleiche Raum ist, ist, dass Bessarabien eben auch die Küste mit beinhaltet. Also alles eigentlich bis ganz knapp vor der Stadt Odessa, kann man sich vorstellen. Und deswegen sagt man eben, in nationalistischen Kreisen sagt man Bessarabien noch. Aber ja, es ist im Prinzip die heutige Republik Moldau, mehr oder weniger, plus ein bisschen Ukraine. Man muss sich auch vorstellen, in der Zeit war ja Rumänien noch größer, als es dann jetzt heute ist. Ne? Also es war ja auch ein Teil der heutigen Ukraine, war ja damals dann eine Zeit lang Rumänien, sowas wie Tschernowitz zum Beispiel. Wird auch gerne.
Genau, also in den 40er Jahren hat man dann sukzessive Rumänien in seine heutigen Grenzen gebracht. Und also sukzessive ist das geschrumpft, ja.
Und natürlich auch gegenüber Ungarn war Siebenbürgen nicht das einzige Thema, sondern ja auch das Banat, also weiter westlich, südwestlich, ne? Also was da in Richtung Vojvodina dann grenzt, Temeswar, so die ganze Gegend. Also das war natürlich ein Prozess, und du hast es schon gesagt, der für ungarische Politiker, für nationalistische Strömungen in Ungarn eigentlich ein viel, viel bedeutenderes Thema war, als natürlich das Burgenland. Also das Burgenland war ein Randthema in dem Zusammenhang. Das einzige andere Gebiet, das vielleicht annähernd gleich viel, damals zumindest, Emotionen hervorgehoben hat, war vielleicht die Slowakei, was ja als Oberungarn eigentlich bezeichnet wurde, teilweise heute noch wird, also das wird Felvidék genannt, also Oberland, wörtlich übersetzt. Ja, aber im Siebenbürgen war halt schon so der große, Zankapfel ist es eigentlich nicht, weil Ungarn ja keine Möglichkeit hatte, aber das hat am meisten geschmerzt eben auch. Ne? Und ist auch etwas, was bis heute durchzieht. Ne? Also du hast Viktor Orban erwähnt mit diesem ganzen Trianon-Geplänkel. Die härtesten Aussagen in diese Richtung macht er fast jedes Jahr, wenn er irgendwo dann in Siebenbürgen spricht. Es sind immer Reden, sei es nun in Cluj, sei es nun in irgendeinem Dorf irgendwo im Seglerland. Da haut er diese Sachen dann am ehesten raus. Da hat er auch damals dieses berühmte Zitat mit der illiberalen Demokratie zum Beispiel rausgehauen. Also damit wird heute noch großungarische Politik gemacht. Ne? Ja, und damit sind wir dann eben jetzt mittendrin, ne, im 20. Jahrhundert. Klar, Ungarn kann gegen diese Abtrennung auch nichts machen. Genau, also Miklós Horthy ist ja schon erwähnt worden, ne? Der hat seit seiner Regierungszeit, ne, immer das Ziel auserkannt. Also Trianon muss revidiert werden. Es war immer das erklärte Ziel. Viel getan hat man nicht, weil es auch einfach nicht möglich war. Es gab dann in der Koalition mit Nazi-Deutschland eine Grenzrevision. Ne? Also da wurde Nord-Siebenbürgen ja dann tatsächlich an Ungarn wieder angeschlossen. Also das ist das Gebiet eben um die Stadt Cluj, Klausenburg, Kolozsvár. Und ja, wurde dann aber relativ bald auch dann wieder zurückgenommen. Übrigens da ein Fun Fact, ich habe in Ungarn gelebt, ne, für meinen Master, und ich war dort in einer Behörde, wo ich mich als EU-Ausländer in Ungarn registrieren musste. Und da hatten die eine Karte hängen, die nicht Ungarn irgendwie vor Trianon dargestellt hätte, sondern die hat Ungarn im Jahr 1942 dargestellt. Mit eben Nord-Siebenbürgen dabei. Was? Und mit der Vojvodina. Da musste auch, da habe ich schlucken müssen. Also nach dem Wiener Schiedsspruch, dem sogenannten, wo ja, halt quasi von Nazis Gnaden oder von Hitlers Gnaden da halt Teile dieses Gebiets zurückgegeben worden sind. Also das war, ja, irre. Ja, und damit beginnt jetzt auch die Zeit, wo Siebenbürgen sich kulturell sehr wandelt, ne, im Sinne der Communities, die halt dort leben. Man muss jetzt auch dazu sagen, gerade die Sachsen, die haben sich ja dann sogar noch offiziell für einen Anschluss an Rumänien ausgesprochen. Ich meine, nicht, dass man sie gefragt hätte, aber die haben sich dann nochmal getroffen in Alba Iulia in Karlsburg, wo ich jetzt übrigens auch war, der auch sehr empfehlenswert. Und haben halt gesagt, ja, das wollen wir auch, das passt schon. Aber ja, es ist nicht allzu, unter keinem allzu guten Stern gewesen. Ne? Es folgt dann eben der Zweite Weltkrieg. Man muss auch sagen, im Zweiten Weltkrieg haben viele Siebenbürger Sachsen, also in die Wehrmacht konnten sie nicht, aber in die SS durften sie. Und viele sind auch der SS beigetreten. Und haben halt dann natürlich, als sie dann zurückgekommen sind, mit Konsequenzen gekämpft. Ne? Also die wurden zu großen Teilen von der Sowjetarmee dann deportiert zur Zwangsarbeit in der Sowjetunion. Ja, darauf folgt dann natürlich die Gewaltherrschaft in Rumänien selbst. Ne? Zuerst noch unter Gheorghe Dej, dann unter bekanntermaßen Nicolae Ceausescu. Ja, und die gesamte Zeit übersehen wir eigentlich eine enorme Auswanderung der deutschen Bevölkerung von dort. Das fängt eigentlich direkt nach dem Krieg an. Die ersten sind eigentlich gleich mit der Wehrmacht in Richtung Westen abgehauen, also die wirklich involviert waren. Dann aber verstärkt ab den 60ern und 70er Jahren immer mehr Leute. Die BRD hat ja irgendwann dann sogar Geld überwiesen an Ceausescu für jeden Deutschen, den er irgendwie rausgelassen hat. Also ganz absurde Sachen. Und ja, dann der Riesenexodus dann nach 1989. Ne? Also davor, also plus minus Zeitpunkt von Trianon, gab es in Siebenbürgen wahrscheinlich 250.000 Deutschsprechende. Heute sind es wahrscheinlich 10.000. Also man kann sich den Exodus in 100 Jahren eigentlich kaum vorstellen. Ich habe auch jetzt eine Hörerin meines Podcasts getroffen, die aus einem Dorf in der Nähe von Hermannstadt ist. Und die hat mir erzählt, also sie ist geboren Mitte der 90er Jahre. Und sie hat mir erzählt, dass ihr Vater noch berichtet, wie er ein Kind war, also das muss in den 70ern gewesen sein, oder 60ern, war das gesamte Dorf noch deutschsprachig. Heute sind sie eine von, glaube ich, zwei Familien und das ist es, ne? Also unfassbar. Ja, und dadurch ist eben heute Siebenbürgen durchaus ein sehr anderes Land, ne? Also es gibt zwar diese Erinnerungskultur, im Sommer trifft man dort auch relativ viele Deutsche, die so auf Pseudo-Heimaturlaub sind oder irgendwie auf, keine Ahnung, Erinnerungsurlaub, sogenannte Sommersachsen, da ist dann gerade Hermannstadt wirklich voll mit denen. Es gibt auch einige, die dort geblieben sind, die werden dann zynisch von den, die nennen sich meistens selbst sogar zurückgeblieben, ne? Und die anderen sind die Runtergekommenen. Also, naja, aber es ist natürlich ja, eine ganz, ganz andere Welt. Und ja, auch wenn es noch so Sachen wie die Kirchenburgen und so weiter gibt, ne, und die Städte und man sich das alles anschauen kann, ja, die Leute, die das irgendwie mal aufgebaut haben, sind heute zu weiten Teilen halt eigentlich weg. Ne? Und das ist vielleicht doch eine gewissermaßen eine kleine Parallelität zum Burgenland, auch wenn das nicht in dem Ausmaß ist und nicht wirklich direkt vergleichbar ist, dass es ja diese Veränderung in der sozialen Struktur schon gegeben hat. Ne? Also da sind jetzt die ganzen Deutschen abgehauen und übrig geblieben sind halt Ungarn und vor allem Rumänen und viele Roma und Romnier. Im Burgenland dagegen ist zumindest bis 56 zu einem guten Teil die ungarische Bevölkerung eigentlich abgehauen, die erst dann wieder aufgefüllt wurde durch quasi die Flucht 56, ne? Wo ja Westungarn vorher noch eigentlich deutlicher dreisprachig war, war es ja dann eigentlich in den 20ern und 30ern sehr stark deutsch plus kroatisch. Ne? Also auch da hat es solche gewissen Veränderungen ja auch gegeben nach Trianon.
So, lieber Ralf, jetzt sind wir also wieder im 20. Jahrhundert angekommen und diese Episode hat so einen ganz besonderen, wie soll ich sagen, Ogu, dass wir ganz egal, wo wir hinfahren und unabhängig voneinander, ohne zu wissen, wo der andere hinreist, ich nach Paris, du nach Siebenbürgen, überall treffen wir Trianon. Das ist unglaublich, was für Auswirkungen das hat in der, es zieht konzentrische Kreise in der europäischen Geschichte und es ist irgendwie auch bis jetzt immer wie so ein Damoklesschwert über sehr vielen unserer Episoden gehangen und schön, dass wir das jetzt einmal behandelt haben, auch von einer anderen Perspektive, nicht nur sozusagen die burgenländische Perspektive, dass wir sagen, ja, mit dem Vertrag von Trianon ist dieses und jenes passiert, sondern dass wir sagen, schau, wie wird das in Ungarn wahrgenommen und was hatte das für Konsequenzen auch jenseits dieser heutigen ungarischen Grenze? Ja, schöne Sache. Und wie das so ist mit schönen Sachen, sie sind erst dann schön, wenn sie mit einem kroatischen Teil enden.
Dankuje. Basta.
Ada, dragi Ralf. Sad smo u hrvatskom dijelu, a meni, also ja sam te sada poslušal i meni je jedno napamet došlo, kad si ti bio rekao, ili ti si prispodobio situaciju gradišćanskih Hrvatici i Hrvatov s situacijom manjin u, kako ne znači hrvatska rič, u Sibenbürgenu, če bi mene je sada u tom smislu, znam da zanimalo je, mi kao gradišćanski Hrvati smo došli s ima u gradišće i mi nismo imali toliko kontakta s, ćemo reći, teritorijom današnje Hrvatske, tako da se i naš jezik kako tako konzervira. Znači, to gradišćansko Hrvatsko, koje se mi sada pominamo, je jako staro Hrvatsko. A ti si upomenuo da još u srednjem vijeku da su Nimci došli u današnju Rumunjsku ili Rumuniju, Rumunjsku ja mislim. Kako je to funkcioniralo? Se to te jezik isto kako tako konzervirao ili se ti moraš po nimšku pominati s timi ki se to tež nado po nimšku, pa je prez problemu vrazumiš ili kako si to moramo predstaviti?
Više manje da, ali šta vidiš u Transilvaniji, i to je slično kao na gradišću, je da ima dva vrsta jezika tamo, recimo. Imaš na reče one dijalekte na selu i to je baš kao i u gradišću, da svako selo ima svoj naglasak, svoj dijalekt i dosta je teško razumjeti drugi selo, ne znam, 3 kilometra malo na saporu ili bilo što. Velike razlike, to vidiš i u Sibenbürgenu, da njemački dijalekti su ogromni, čudni. I moguće je razumjeti, na primjer, Hermannstädterisch. To je u redu, mislim. To nije kao, nije velik dijalekt, to je više manje, recimo, Hochsprache, ne? Pa onda ideš u prvo selo iza Hermannstadta, recimo Heltau je jedan, to je, mislim, ne znam točno, recimo 5 kilometara, nešto tako, od Hermannstadta, i to je potpuno drugačije i dosta je teško razumjeti to. I to, ja bih rekao, nisam lingvist, ne znam točno, ali ja bih rekao da je to ova stara verzija, recimo, njemačkog jezika. To imaš, ali nije to samo to, nego imaš i neki transilvancijski Sibenbürger standard jezik. To isto postoji. Ne u ovom slučaju da imaš neki Duden ili bilo što, ali da su naradili nešto kao jedan jezik koji radi u Hermannstadtu i u Kronstadtu i u Šesburgu i bilo gdje, da ljudi se razumiju, naravno. I to još danas postoji, nekako, i kad ja govorim sa ljudima u Hermannstadtu, oni obično tako govori, to je onaj Sibenbürger Hochdeutsch, recimo. I smiješno je, mislim, baš je slatak jezik i malo je kao, mislim da je malo kao onaj Švajca Hochdeutsch, znaš, da u Švicarskoj imaš dijalekte, imaš ova pravi Švicerdeutsch, pa onda imaš onaj Švajca Hochdeutsch i to za nas više manje razumemo. I tako je i u Sibenbürgenu, Можеш, es wäre dazu mit ja sam bio cirkvu, prvi put u, ne znam, godinama. Oni još uvijek imaju misu na njemačkom, svaki tjedan, mislim dva puta, ja sam bio u nedjelju, i tako je bilo i u Hermannstadtu, to je više manje bilo normalni, aha, znaš šta mislim, njemački.
Njemački standard.
Više manje standard, sa naglaskom. I dosta to cool zvuči, mislim. I mislim da je jedan razlog za to je da imaš uvijek su imali veze sa njemačkom. To je razlika. Oni su uvijek išli u Njemačku za bilo za univerzu ili sa trgovino ili bilo što. Oni uvijek su bili neki ljudi iz Simbirgena koji su putovali. I oni su znali šta ima novo u Njemačkoj, ne znam u jesničnom smislu, nego i recimo u religijskom smislu. Reformacija je došla u Simbirgen. Kad je to bilo? Mislim, 1530. leta, nešto tako. To je ranije, ne? To je na početku reformacije već. I to, mislim, to je znak da su imali veze i mislim da i za jezik to znači da nije tako različito na kraju. Na reče dijalekti su, ali stanovni jezik nije baš. Ali nisam lingvist, možda je sve to bullshit, ne znam.
No vidiš ti, kad si rekao, ti si v jednom celi, pa se tako pominado, ne deš jedno selo daje, pa se čisto drugače pominado, misliš se onda urnek samo od toga more reći iz kje regije današnje Njemačke su došli, znači, zelo, iz koga sela.
A to je veliko pitanje. To je slično kao i u Gradišću, ne? Kako ja to razumijem, nije moguće to stvarno kao ugotoviti da iz kojeg sela su došli. Jer to dosta je teško u Gradišću, to je 500 godina. I sa Saksi to je 800-900 godina. To je još gore, nemaš one izvore, ne možeš biti sigurno. I znam da su imali ove istraživanje i da ljudi su to pregledali i pokušali to razumjeti u tom smislu, ali mislim da je to preteško i da i u selovima je to bilo već malo miješano i na početku i kasnije još više i zato je mislim da je teško to tako reći.
Da. Hmm. Ja se nekaj mislim da bi bilo znam da zanimljivo je letiš još naj u jeziku neke arhaizme ki znam da pijedu u jednu u neku regiju današnje Njemačke. To bi znam da bilo zanimljivo, ali okej.
Okay. Nažalost, ja to ne znam. Mislim, sigurno u dijalektima to postoji, siguran sam, ali ja nažalost to ne govorim i nisam to ni čuo puno, pa ponekad, ali kad ja govorim s ljudima, oni nikad ne govore dijalekt, jer znaju da ne bi razumio. I zbog toga, ja na primjer isto ne znam koliko mađarizma na primjer imaju, ne znam, ja bi rekao da bilo bi logično da imaju mađarizme, ali ne znam koliko i sve to, nažalost.
No okej, okay, dragi Ralf, vidiš, sad smo se i za jezike još malo pominali na koncu, pa smo mogli prispodobiti vije dvi grupe. Četju reći, vidiš kako vas sriđa da mi da mi separatno putujemo, pa ipak najdemo kako vidjeti nas povijezu. Iako diametralno se gibijemo, ja u zapad, a ti u istu. Ali, jo, Vidiš ti,
če je vsega. Ponekad svega. Imaš ove slučaje, ne? Super.
Da. No pa še, Ralf, onda ti se odveseli na drugi put, a tebi pa van si do onda želje in ožlip ži tak.
Hvala, i tebi.
Ja, rado. Ja, do drugoga puta, ne?
Ajde, da. Vidimo se, čujemo se i svi slušatelji, slušateljice. I čujemo se sljedeći put.
Do drugoga puta, čao.
Čao.